Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.
Wir schlagen ein neues Kapitel auf bei Pfeffer und Salz an diesem Freitag, den 22. Januar, wo wir hier zusammensitzen, in der Kölner Innenstadt immer noch, wir haben uns nicht weggewischt. Dieses Slide hast du überschrieben mit Anstieg der Infektionen. Und das ist eine Karte, die uns sagt, dass Johns Hopkins Universität, ja. Und die roten Punkte sind natürlich die Infektionen. Und man sieht, dass die USA von Ost nach West, mit Ausnahme des mittleren Westens, extrem hart getroffen ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, das hat Herr Fauci, der Chef, Gesundheitschef der USA, der jetzt ja wieder in Amt und Würden ist, ja unter Trump auch schon immer angemerkt, dass Donald Trump die ganze Geschichte Corona nie ernst genommen hat und dass jetzt, dort sind 400.000 Leute infolge des Virus gestorben, was eine brutal hohe Zahl ist.
Ja, wobei an dieser Seite wollte ich eigentlich zwei Themenbereiche mal anstoßen. Es soll hier keine Relativierung der, sagen wir mal, Totenzahlen erfolgen.
Aber genau, was man hier sieht, wir werden das auch noch verlinken, deine PowerPoint, die du hier gebaut hast. Das sind alles globale Pandemien und zwar
der letzten 2000 Jahre.
Der letzten 2000 Jahre. So, und hier ist die Todesrate in meinem Verhältnis zur damaligen oder zur jeweils akuten Weltbevölkerung. Ja. Und dann ist hier in der dritten Spalte gesagt, wie viel Prozent der globalen Weltbevölkerung denn davon betroffen waren oder wie viel tatsächlich gestorben sind.
Ja.
Richtig?
Ja.
Genau. So. Und jetzt haben wir hier, fangen wir einfach mal an, hier bei 165 bis 180 nach Christus, Antoine Plague, also die Antoniusplage, genau. Und 7.500.000 sind gestorben von einer Weltbevölkerung von 201 Millionen damals antizipiert. Das heißt, 3,73% der Bevölkerung sind gestorben. Ich gehe mal hier einmal weiter. Bei der Pest 1347 bis 1351 sind 42,11% der Weltbevölkerung sind der Pest zum Opfer gefallen.
Ja.
Das ist so unfassbar brutal, unfassbar brutal viel, dass man sich wirklich fragt, was wir denn jetzt heute hier so machen. Jetzt haben wir ja noch, die spanische Grippe war ja auch immer so gerne mal im Gespräch, die ist hier. Die war von 1918 bis 1919 2,73% der Weltbevölkerung.
Ja, da ist 50 Millionen, das ist ja schon Neuzeit. Also, wobei, wie gesagt, ich wollte das jetzt gar nicht so relativieren mit den aktuellen Zahlen, die denn da ja...
Aber es ist ja schon mal interessant, das zu sehen.
Ne? Es sind zwei Dinge, die, wenn man sich diese Grafik ansieht oder diese Tabelle ansieht, die auffallen. Erst einmal, wir sehen hier gerade in den letzten 2002 SARS, Schweinegrippe 2009, Ebola 2014, MERS 2015. Die Erkenntnis erst einmal, also Achtung, selbst in den letzten 20 Jahren haben wir bereits 4 Epidemien, teilweise Pandemien gehabt. In den letzten 20 Jahren. Es ist also nicht nur so eine Sache, dass nie was gewesen ist oder in grauer Vorzeit und jetzt hat es uns mal erwischt mit Corona, sondern es ist auch in den letzten 20 Jahren gewesen. Mhm. Und daraus kommt der Rückschluss natürlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir auch in den nächsten Jahren, die vor uns liegen, mit Sicherheit in eine Situation kommen werden, wo Epidemien sich ergeben, die dann durchaus aufgrund der globalisierten Märkte dann auch in eine Pandemie ausarten können. Das ist die erste Sache, die ich damit nochmal in den Vordergrund holen wollte. Und die zweite ist dann im Prinzip das Thema, was wir schon so oft angesprochen haben. Denn wir müssen ja im Hinterkopf halten, dass aufgrund der jetzt hier nicht aufgeführten Covid-19 wir auch dramatische Entwicklungen hatten, beziehungsweise die Reaktionsmaßnahmen seitens der Zentralbanken und der Regierungen dramatisch waren im Sinne von, wie man damit auch finanziell umgeht. Sodass ich, wenn wir das werden wir in den nächsten Seiten gleich nochmal sehen, aber wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft und die Tatsache, dass wir davon ausgehen müssen, dass da auch alsbald was Nächstes wieder auf uns zukommen werden wird. Ich mich schon frage, oder wir uns auch als Vermögensarbeiter fragen, wie denn dann bei der nächsten Epidemie oder eventuell sogar Pandemie, überhaupt noch die Ressourcen dazu da sind, darauf reagieren zu können.
Ja, du hast ja gesagt, dass wir, wenn wir jetzt Covid-19 zugrunde legen, die Geldmenge, die dafür eingesetzt wird, um Covid-19 zu bewältigen, ja vergleichbar ist mit dem Zweiten Weltkrieg, was dazu wieder aufbaut.
Das sehen wir gleich
nochmal. Sehen wir gleich nochmal. Lass mich nur noch mal einen vielleicht abschließenden Satz dazu sagen. Wir stellen fest, dass wir jetzt zum Beispiel SARS, also die Schweinegrippe und die Vogelgrippe, die waren da, ja. Was die Weltbevölkerung, also uns Menschen angeht, sind wir hier im 0,000, also wir sind im Promillebereich, ja, und noch kleiner, also noch kleiner. Also das heißt, das sind jetzt Pandemien, die auf eine wirklich jetzt hochglobalisierte Welt getroffen sind, die Hongkong-Grippe und die asiatische Grippe, da war das doch bei weitem nicht so vernetzt, wie es jetzt der Fall ist. Das heißt, Covid-19 ist also die erste Pandemie, die jetzt auf diese extrem stark vernetzte, globalisierte Welt getroffen ist. Ja? Und diese alle haben natürlich, das sagen, das sagen Experten, haben natürlich gemeinsam, dass sie darauf auch fußen, weil wir zu stark als Menschen in die Natur eingreifen, dass wir zu eng an der Natur sind. Sie sind ja gerade ein Forscherteam in China, um zu gucken, wo jetzt das Covid-19 überhaupt herkommt. Aber Fakt ist, das sind ja alles über Massentierhaltung, Biodiversität, die abnimmt und so. Das heißt, wir tun, glaube ich, gut daran, das Ruder insofern rumzureißen, als dass wir vielleicht eine Wirtschaftsform finden, die nachhaltiger ist und die Natur mehr respektiert, einfach um mehr ein bisschen das auszubalancieren. Das könnte auch eine Folge dessen sein. Also ist eine der Thesen, ist nicht die einzige, aber es spielt möglicherweise auch mit rein.
Ja, ja? Sicher.
So, das wollten wir hiermit mal sagen. Heißt
also, ja, Entschuldigung.
Ich wollte noch mal sagen, der Cliffhanger, den du sagst, der bringt uns zur nächsten Seite. Die Geldmenge, die eingesetzt wurde von den Regierungen weltweit, um diese Covid-19-Pandemie wirtschaftlich abzufedern für uns alle, jetzt mal außen vor gelassen, wie kompliziert die Anträge in Deutschland sind, ist enorm. Und wenn jetzt in den nächsten 10 Jahren oder 7 Jahren die nächste Pandemie auf uns zurollen sollte, dann wäre es, glaube ich, schwierig zu verargumentieren, wie das dann nochmal mit den gleichen Mitteln gelöst werden kann.
Ja, also es ist eine offene Frage. Hoffnung gibt mir mRNA.
Ja, dass die Technologie, dass wir
deswegen, also die Werte, die damit verbunden sind, also im Sinne jetzt immer von BioNTech und CureVac ist da auch
CureVac,
Ende drittes Quartal wird da schon mit dem Zulassungsantrag gerechnet. Die sind dann mitten in der Phase 3. Aber diese disruptive Technik mit mRNA hier vorzugehen, gibt da wirklich Hoffnung für viele weitere. Ich habe vorgestern noch gelesen, weil das war BioNTech gewesen, dass neben der Covid-19-Impfung dort ebenfalls schon in der Pipeline Bereiche sind, in Richtung MS vorzugehen,
Multiple
Sklerose.
Ja, das ist unfassbar interessant, aber auch habe ich gelesen, dass die beiden Köpfe, also dieses Ehepaar von BioNTech, natürlich auch gegen Autoimmunkrankheiten, also beispielsweise also gegen Rheumakrankheiten oder alles, was so Autoimmun-Darm-Erkrankungen, wo es bisher wirklich nur, wo du wirklich nur an den Symptomen rumhandwerken kannst, mit Alpha-Blockern, die quasi das Immunsystem runterfahren, aber dass dann da auch eine Technologie hintersteckt, die diese Autoimmunkrankheiten heilen können. Also das hat ein Riesenpotenzial.
Und das, ein bisschen Hoffnung
willst du machen, ne?
By the way, also man sollte sich da jetzt hier, weil wir da ja auch eine gewisse Kursdynamik gesehen haben, erstmal im Anstieg bis Dezember und dann noch gewinnen mitnehmen, sollten sich der Anleger nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Okay.
Das sagen wir. Aber die Grafik kennen wir jetzt auch vom letzten Mal, wo wir das Thema Bitcoin ja schon angesprochen haben. Die
Liquiditätsschleusen weiterhin geöffnet, steht oben drüber. Sag mal was dazu, was wir hier links sehen.
Ja, wir sehen hier die globale Zentralbankliquidität, die weiterhin stark steigt, die stark anstieg seit 2008, whatever it takes, 2012. Also eine Vervielfachung der Zentralbank-Liquidität, auch aktuell, die Fed ist da immer noch bei, pro Monat aktuell 120 Milliarden Staatsanleihen zu kaufen. In der EZB, hier in Europa dasselbe, wir haben gestern eine EZB-Sitzung gehabt. Frau Lagarde hat nochmals betont, dass die jetzt bereits schon gemachte Verlängerung des aktuellen Programms ist bis März 2022, auch das, wo die Volumenszufluss, dass man da weiterhin bereit ist, alles vorzunehmen. Also kurzum, seitens der Zentralbanken die ja eh einen begrenzten Handlungsspielraum haben aufgrund eben der sagen wir mal, Haushaltssituation der einzelnen Staaten, sind die Schleusen weiterhin stark geöffnet.
Das sehen wir nochmal hier in dieser Grafik. Was heißt JY, also YOY?
Year over year.
Year over year. Von 1973 bis 2021. Wir sehen hier an der Stelle, wo die Schleusen geöffnet wurden zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, dass wir hier unfassbar steigen.
Und es ist natürlich immer wieder diese Sache im Zusammenhang auch mit Inflationsgefahr. Wir haben im Moment noch keine Inflation. Wir hatten im Dezember mit 0,5, also mehr oder weniger Deflation. Das Problem ist, dass die EZB, wir hatten es ja auch schon gesagt, ist mehr oder weniger in der Liquiditätsfalle. Das Geld, was sie schafft durch den Aufkauf der Staatsanleihen, wandert direkt, weil es ja gewechselt wird aus Staatsanleihen in eine andere Anlageform. Deswegen sehen wir die Kapitalmärkte entsprechend sich bewegen. Die EZB hat hier mit der aktuellen Strategie keine Möglichkeit, direkt auf die Inflation positiv zu wirken. Dann hieß es so, der erhoffte Effekt, dass man so hinten herum durch die zunehmende Kurssituation bei den Anleiheklassen, Aktien zum Beispiel etc., dass man dann da letztendlich über die Anleger einen positiven Effekt hat. Okay. Aber EZB, Geldmengenausweitung, ist das eine, was als Reaktion auf jetzt hier Covid-19 ist, um jetzt mal diese eine Grafik in den Hinterkopf zu holen. Das andere ist natürlich, was du jetzt sagst, die Seite der Regierungsreaktionen.
Fiskalstimulus auf historischem Niveau, hast du das überschrieben? Covid-19, was sagt uns das? Da sind zwei Balken.
Wir haben einmal hier die G7-Staaten, das ist die dunkle. Übrigens, die Grafiken sind hier zum größten Teil auch von AGI.
Allianz Global Investors. Darfst du also benutzen? Dürfen wir?
Hervorragende Kapitalmarktadresse. Hier sei nochmal erwähnt, wir sehen einmal hier die G7, die dunkelblauen, und die ATA G20, also die übrigen G20-Staaten. Und wir sehen einmal den Fiskalstimulus, der gemacht wurde aufgrund von 2008. Und wir sehen den wesentlich größeren, den wir jetzt im Rahmen von Covid-19 gemacht haben.
Was heißt das Fiskalstimulus für 4.7?
Konjunkturpakete.
Also 4.7 steht jetzt für welche Einheit?
Entschuldigung?
Die 4.7, das ist jetzt welche Einheit?
Im Prozent des GDPs.
Achso, also im Prozent des, sagen wir mal, des Bruttoinlandprodukts.
Ja, genau.
Also das heißt, dass wir für Covid-19 4.7% des Bruttoinlandprodukts als Fiskalstimulus, also als Geldmenge, als Konjunkturprogramm reingeworfen haben, während wir es bei der globalen Finanzkrise nur 1,9% Geld reingeworfen haben. Das heißt, das ist mehr als doppelt so viel.
Ja, also wir bewegen uns hier auf wirklich deutlichem Niveau. Rechts sieht man übrigens auch nochmal für die einzelnen Staaten, wie sich jetzt hier im Prinzip das direkte Investment und eben auch staatliche Garantien, was ja einen großen Teil ausmacht. Also eigentlich alle fiskalischen Maßnahmen, die jetzt gemacht wurden, fließen auch letztendlich in einen Geldfluss hinein, sondern wir haben ja auch staatliche Garantien, die ausgesprochen wurden. Nichtsdestotrotz, die Aussage soll hier sein, wir haben im Rahmen von Covid-19 einmal die Zentralbank Geldmengen nochmal dramatisch ausgeweitet. Und wir haben auf der anderen Seite jetzt hier die staatlichen Konjunkturmaßnahmen, die getroffen wurden, auf ein extremes Niveau genommen. Es sei hier auch nochmal erwähnt, ist Joe Biden gerade mal mit der jetzt erfolgten Mehrheit im Senat, hat jetzt auch nochmal ein weiteres 2-Billionen-Programm vor Augen, was hier kommen soll. Also das ist in Covid-19 ist ein All-In. Ist ein All-In seitens der Zentralbanken, seitens der Regierungen.
Also wir haben sowas auch noch nie gesehen. Du hast das gerade anschaulich gezeigt an dieser Grafik, wo wir sehen die Geldmenge. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Es ist
historisch. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man schlichtweg vor Augen halten muss. Auf der nächsten Grafik sieht man übrigens auch nochmal, wie der Schuldenstand der amerikanischen Regierung im BIP gemessen wird.
Der Bundesregierung hast du. US-Schuldenstand.
Ja, also der US-Bundesregierung.
Okay.
Das ist seit 1792. Sehr weit zurück. Aber wichtig ist dabei Folgendes. Einmal sehen wir hier, wie eben die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war. Ja. Und wir sehen, wie in der Folgezeit diese finanzielle Repression dann begann. Also dass dann damals zum Beispiel in Form von staatlich verordneten Anleihen, die zu einem staatlich nach unten definierten Zins, um eben sich günstig refinanzieren zu können.
Ja, also wir sehen hier dieser Kasten hier, das ist ein Zeitraum von ja, über den Daumen 30 Jahren.
Ja. So. Und jetzt im Hinterkopf halten, dass wir ebenfalls uns wieder finanziell sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben in Amerika, diese Reise auch noch weitergeht, wir eben im Prinzip heute auch eine finanzielle Repression erleben. Die ist etwas anders wie damals. Heute ist es so, dass letztendlich die Zentralbanken so viel Anleihen aufkaufen und damit die Rendite so dermaßen drücken, dass wir letztendlich als normaler Kapitalanleger keine Zinsen mehr haben. Mhm. Das Ergebnis in letzter Konsequenz ist gleich, weil auch heute werden die Regierungen damit gerettet. Ich glaube, mittlerweile ist es ist ja immer gesagt worden, nein, das ist auch in den Verträgen zum Euro definiert worden und verboten worden, dass eine Staatsfinanzierung durch die EZB erfolgt. Wir sind da mittendrin. Wir kommen da auch nicht mehr raus. Also wir haben das Thema schon etwas angesprochen. Ich wollte es hier nochmal in Erinnerung rufen.
Dann kriegt noch einmal die Kurve, Markus. Was sagt mir das jetzt als Anleger, was da jetzt ist? Was sagt mir das? Was tue ich jetzt?
Erst einmal ist es wichtig, die wesentlichen Akteure, einmal die Zentralbanken und die Regierungen mit ihren Konjunkturprogrammen, die erstmal zu identifizieren, ja. Dann die Situation zu verstehen, in der sich die jeweiligen Akteure befinden. Bei der EZB heißt das, dass letztendlich der Handlungsspielraum sehr, sehr überschaubar ist, wenn überhaupt er gegeben ist. Wir sehen in Amerika jetzt bereits einen leichten Anstieg der Renditen bei den 10-Jährigen Richtung 1,1, 1,2%. Das bedeutet natürlich auch, das passiert nicht aus dem Nichts heraus, sondern dass eben eine gewisse Inflationierung erwartet wird, die sich alles noch im homöopathischen Bereich oder im strategischen Bereich 2% oder sowas bewegt. Aber es heißt natürlich auch, mit der Entscheidung der FED, wir hatten das ja eben noch bei unserem Rückblick, Ausblick oder Rückblick auf den Ausblick gesehen, hier letztendlich dieses 2% Ziel der Inflation aufzuweichen, dahingehend, dass man das jetzt in Zukunft als Durchschnittsziel sieht und damit die Argumentation aufgebaut wurde, letztendlich auch eine 3% oder eine 4%ige Inflation akzeptieren zu können, ohne handeln zu müssen. Heißt nicht, wir müssen feststellen, als Anleger, die Zentralbanken werden nicht die Möglichkeit haben, hier restriktiv vorzugehen und eine Inflationierung wird bewusst erst einmal toleriert werden. Ob das dann bedeutet, dass das irgendwann sich normalisiert, ist jetzt erstmal eine Möglichkeit, aber ohne, dass man das festlegen kann.
Dahinter steht die Frage, hast du mir am Telefon erklärt, wie weit man überhaupt mit Mitteln der Regulierung eine Inflation steuern kann. Das ist ja nochmal eine andere Frage.
Ist ja erstmal da.
So, wir haben jetzt, lass mich nochmal einmal abschließend bei diesem Graph bleiben und dann machen wir nochmal ein neues Kapitel Inflation auf. Da habe ich noch zwei, drei Fragen gefunden bei der Lektüre des Handelsblatts. Diese 30 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sind 30 Jahre gewesen, wo diese finanzielle Repression, wie du dieses Rechteck hier bezeichnet hast, sind nur dadurch wieder in den Griff gekommen, weil es auch eine gewisse Inflationsdynamik gab, die dabei geholfen hat, diesen Schuldenberg abzutragen, richtig?
Ja.
Und deswegen würde man jetzt sagen, wir sind jetzt ja hier auf dem historischen Niveau noch etwas höher, müssten wir wieder über den Daumen 30 Jahre in die Zukunft blicken, plus einer Inflation, das Hoffnung und Erwartung, damit das in 30 Jahren in den Griff zu kriegen ist.
Ja, also ist es wirklich so, dass wie wird man der Sache Herr werden? Wie schaffen wir es, also nochmal zur Erinnerung, Japan 190% des BIPs Schuldenquote, Griechenland jenseits der 200 mittlerweile, Deutschland sind wir ungefähr bei 80, Insel der Seligen, Amerika sehen wir hier. Also wie kommen wir von diesen Schuldenquoten wieder runter? So. Noch einmal kurz den Link einmal, also du sagst eben, was heißt das für die Anleger? Also ich sagte ja gerade eben, wichtig ist zu erkennen, dass die Zentralbanken nur einen begrenzten Handlungsspielraum haben. Mhm. Daraus folgt in meinen Augen, wir müssen uns auf eine gewisse Inflationierung einstellen, Klammer auf, was wir letztens schon mal sagten, Thema Gold, Klammer zu. Mhm. Aber auch Inflationierung heißt ja auch Aktienwerte, ja, mhm. Sachkapital, mhm. Das nochmal im Hinterkopf halten. Also wie kommt man hier aus der Sache wieder raus? Auf der nächsten Seite haben wir dann ja auch schon das einmal berechnet, beziehungsweise die AKI hat das hier gerechnet, indem wir jetzt hier Staatsverschuldung nehmen, Prozent des BIPs bei ausführlichem Primärhaushalt, heißt also Einnahmen, Ausgaben vor Zinsen. Das ist der Primärhaushalt. Und was wir hier sehen ist, mit einer gewissen Inflationierung im Thema zum Beispiel 2% oder 3% kommt man über die 20 bis 30 Jahre relativ zügig wieder in diese prozentualen Grenzen rein. Das ist die Erklärung, weswegen auf der einen Seite auch aus der Zieldefinition die Zentralbanken Inflation wollen, aber warum vor allem die Staaten sie herbeisehnen, kontrolliert in Anführungsstrichen. Ich muss dabei immer an diese Aussage von damals dem Bundeskanzler Schmidt denken, der in den 70er Jahren sagte, mir ist 5% Inflation lieber wie 5% Arbeitslosigkeit. Und hinterher hat man beides. Deswegen meine Angst immer, dass man Inflation, man erwartet sie, man geht davon aus, man hat es im Griff, man kann es steuern.
Kann man aber nicht. So, das lehrt die Erfahrung, also hast du gesagt. Wir haben jetzt, ich schlage jetzt noch einmal den Bogen. Wir haben jetzt gesagt, wir haben eine unfassbar historisch große Geldmenge in den Markt geworfen in Form von Konjunkturprogrammen und Hilfsprogrammen, zum Teil als Kredite, Soforthilfe, Überbrückungshilfe, wie sie denn immer heißen. Und die werden uns fiskalpolitisch, weltwirtschaftsökonomisch noch 30 Jahre beschäftigen. Die Abtragung dessen, das lehrt die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, wird 30 Jahre mindestens in Anspruch nehmen.
Ja,
ja, also das war die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg. Jetzt könnte man jetzt sagen, wir nehmen das jetzt mal. Wir sind aber jetzt in Phasen, das wird nicht in 10 Jahren sein. Das wird über 20, 30, vielleicht 35. Es ist ein längerer Zeitraum, wo man das von diesen Verschuldungsquoten wieder runterkommen muss. Ja. Und die Inflation hilft dabei. Hier haben wir drei Kurven. Je höher die Inflation ist, umso schneller könnte man sagen, kommt man von den Schulden runter. Aber eine hohe Inflation hat aber auch noch andere Wirkungen. Arbeitslosigkeit, die Preise steigen schneller. Also es ist nicht unbedingt nur super, wenn die Inflation hoch ist.
Ja, wobei, das auch noch mal kurz erwähnt, wir hatten ja schon des Öfteren auch über diese ganzen Crash-Szenarien gesprochen, wo ich jetzt überhaupt kein, oder wo wir überhaupt kein Freund von sind. Wenn denn dann wir jetzt hier so argumentieren, nicht, also eine Inflation und 2% Inflation ist schon besser und 3 ist noch besser, ist das mit Vorsicht zu genießen. Dahingehend, als dass sich aus der aktuellen Situation das, was jetzt bei vielen Crash-Szenarien gesagt wird mit Hyperinflation, das zeichnet sich überhaupt nicht ab. Ja, also was wir hier haben, ist, denke ich mal, ein gemäßigter Blick nach vorne mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit. Wir müssen ja auch noch mal kurz rekapitulieren. Wir haben jetzt in diesem Jahr Mehrwertsteuer 16 auf 19. Wir haben gestiegene Ölpreise. Die ganzen Konjunkturpakete der Regierung, die wir eben gesagt, die kommen jetzt alle erst in den Markt hinein. Wir haben die bis dato sich noch aufstauende Nachholeffekte konsumtiver und investiver Art. Jetzt hier die denn dann erstmal, wenn wir mal in Deutschland, ich frage mich in welchem Jahr, da eine Impfquote haben sollten, die mal jenseits der 1,5% ist. Ja? Also es kommt ja alles in diesem Halbjahr zusammen. Und wenn diese verschiedenen Faktoren sich nicht in eine Inflationierung münden und sich nicht darin ergeben, dann fresse ich einen Besen, dann kannst du dich einen Besen hinlegen. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir da in diese Richtung 2-3% uns bewegen werden. Schnell, relativ schnell.
Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel widersprach jüngst der Auffassung vom Ende der Inflation, wurde sie im Handelsblatt zitiert. Was ist das für eine Auffassung vom Ende der Inflation?
Gut, das ist, wir haben doch keine Inflation.
So gerade ist sie tatsächlich negativ, Dezember 2020 bei minus 0,3%. Das hat die EU-Statistikbehörde Eurostat ausgerechnet. Also das sind offizielle Zahlen.
Ist aber auch nachvollziehbar. Also warum? Wir müssen mit dem Basiseffekt aussehen. Ja. Mehrwertsteuer runter von 19 auf 16. Die Pandemie, Zurückfahren der wirtschaftlichen Prozesse, Ölpreis etc.
Sinkende Energiepreise.
Ja. So, das sind also alles Effekte, die jetzt hier schon diese gedämpfte Inflation, das haben wir jetzt seit Jahren, ja, dass das jetzt nochmal unterstützt hat, nochmal in diese Richtung gedrückt hat.
Okay.
Aber zu sagen, dass deswegen die Inflation tot ist, das ist ja dieselbe Aussage. Also schön, dass du das da gerade gesagt hast. Nein, das ist falsch.
Okay, gut. Anleger, es wird eine Inflation geben, sagt Markus Pfeffer, der Vermögensverwalter. Das heißt Gold, Klammer auf, Klammer zu. Und auch Sachwerte. Grundsätzlich
Aktien
macht.
Was wir einmal sagten, die eine Grafik, wo wir nochmal DAX-Index und S&P dorthin gestellt hatten, plakativ. Es spricht alles im Moment dafür, dass wir hier in den Sachwertebereich uns bewegen. Das sprechen die Konjunkturpakete der Regierung, es spricht die Zentralbankliquidität und die Strategie der Zentralbanken. Es spricht der Wunsch der Regierungen in die Richtung Inflation. Alles kommt zusammen.
Also Europa, Gold, Aktien.
Ja, Europa, Aktien, Gold.
Okay, so, dann machen wir an dieser Stelle die Tür zu, um direkt eine neue aufzumachen. Wir sind immer noch bei Pfeffer und Salz. Wir sitzen hier am 22. Januar des noch jungen Jahres 2021 in der Kölner Innenstadt und schauen uns die Bewertungssituation an, die du charakterisiert hast mit dem Wort gemischt. Das, was grün ist, ist unterbewertet und da sehe ich nur einen Punkt drin und was auf der Linie ist, ist wahrscheinlich neutral bewertet, halbwegs realistisch, da sehe ich zwei Punkte und alles, was ins orangene, rote Bereich, also unterhalb dieser Linie geht, ist wird als überbewertet gekennzeichnet. Und wir haben hier in dem Feld die Aktien, hier die Staatsanleihen und hier die Unternehmensanleihen. So.
Und da fällt natürlich direkt auf, auch hier nochmal der kurze Vergleich eben am amerikanischen Aktienmarkt, was wir eben gesehen haben. S&P 500, sehr gute Performance, aber das heißt natürlich auch, klar, die Werte sind weit gelaufen, die sind dementsprechend teuer. Europa lagging gegenüber Amerika mit den besagten vier Gründen, die vier Damoklesschwerter, die wir eben herausgearbeitet haben. Dementsprechend ist die Eurozone eben bei weitem nicht so teuer wie Amerika. Also allein hieraus ergibt sich schon ein Spielraum.
Ja.
UK mit Brexit-Thematik, natürlich. Emerging Markets, China, auch nachvollziehbar. Also auf der Aktienseite unterstützt auch die aktuelle Bewertung, die wir an den Märkten sehen, diese These, dass europäische Aktien besser laufen werden wie die amerikanischen.
Gut.
Staatsanleihen, da haben wir eben von gesprochen. Wir haben hier durch diesen Käufer EZB oder in Amerika, der Käufer der Fed 120 Milliarden.
Die unfassbar viele Mengen, große Mengen an Staatsanleihen.
Die einfach kaufen. Blind kaufen, ja. Was da am ja. Markt ist. Haben wir natürlich auch, je mehr die gekauft werden, desto mehr steigen die Kurse der Staatsanleihen. Je stärker die Kurse der Staatsanleihen steigen, desto stärker fällt die Rendite. Dass wir jetzt hier unten im Prinzip diese verschiedenen Staatsanleihen alle in einer extremen Überbewertungssituation finden, ist das an dem Tag, wo die Zentralbanken aus welchen Gründen auch immer aufhören, die Anleihen zu kaufen und die Märkte sich dann da bewegen. Noch einmal kurz sagen, in Amerika ist nach wie vor die Fed mit 120 Milliarden US-Dollar pro Monat im Markt und kauft die Staatsanleihen. Und trotzdem ist die Rendite der US-Staatsanleihen, 10-jährige Laufzeit, dann Richtung 1,2 jetzt gestiegen. Ja, also da sieht man, was für eine Kraft dahinter steht. Wenn denn dann die Fed nicht kaufen würde, hätten wir diesen Zinsanstieg auf einem ganz anderen Niveau noch gehabt. Mhm. Diese Gefahr, dass sich hier etwas bewegen kann, wenn es sich erstmal bewegen kann, wenn denn erst einmal die Zentralbanken es sich bewegen lassen, ja, das sehen wir hier. Also Staatsanleihen, das ist auch so schizophren. Ich habe heute noch mit einem neuen Mandanten gesprochen. Wir haben aus der Historie heraus, wenn denn dann so eine Vermögensverwaltung, die strategischen Ziele erarbeitet werden, dann ist immer die Frage gewesen, okay, Aktien ist der Hauptrisiko im Sinne von Schwankungen, Depotschwankungen, Hauptrisikogeber für so ein Portfolio. Insofern, mit welchem Risiko willst du, lieber Mandant, wenn für uns alle Ampeln auf grün stehen, wie hoch dürfen wir ins Risiko gehen? So klassische Frage. Das bezieht sich immer auf Aktien. Also, das heißt ja, wenn der Kunde sagt zum Beispiel 60% maximal, dann bin ich zu 40% nicht in Aktien. Zu 40% nicht in Aktien heißt klar Gold, heißt aber auch Staats, heißt auch Anleihen. Hieß in der Vergangenheit auch Staatsanleihen.
Und das muss man jetzt überdenken.
So, und wenn ich jetzt in Staatsanleihe gehe, habe ich im Prinzip null Ertrag, aber maximales Risiko. Das ist eine verkehrte Welt.
Ja, stimmt.
Und
überdenkst du jetzt das Portfolio nochmal, dass du sagst, dass was vor 5 Jahren noch galt, gilt jetzt nicht mehr?
Gilt
so nicht mehr. Und es wird auch in absehbarer Zeit erstmal doch nicht gelten, oder?
Ja, also wir haben keine Staatsanleihen.
Was ist mit Unternehmensanleihen? Die sind auch überbewertet auf dieser
Grafik. Aber nicht so dramatisch.
Sind ja. Noch im orangen-roten Bereich.
Also Unternehmensanleihen, ja. In gute Namen, Qualität, damit verbunden die Akzeptanz, dass man sich irgendwo auf einer Rendite von 1% oder sowas bewegt. Nicht die Ecken auskehren bezüglich des Emittenten. Und kurze Laufzeiten.
Gut.
So ergibt sich das dann heraus.
Also, das war die Bewertungssituation dafür. Bis hierhin vielen Dank, Markus. Jetzt gucken wir nochmal, wie viele Slides haben wir noch? Nur damit
ich glaube, es sind noch zwei, nicht? Das Fazit noch.
So, dann machen wir nochmal unser letztes Kapitel auf hier. Durchschnittlicher Verlauf des Nachwahljahres seit 1897. Das ist eine interessante Grafik. Dieses Nachwahljahr, das heißt, es sind immer hier dargestellt, wie der Verlauf der Märkte ist, nach den Neuwahlen waren. Richtig?
Genau,
also und das Amerika? Ist jetzt quasi in Amerika, sollte ich dazu sagen. Und das ist jetzt hier quasi genormt, also der Durchschnitt genommen worden. Ja. Für ein ganzes Jahr. So, und was sagt dir jetzt dieses?
Also das hat die HSBC gemacht, die HSBC Trick aus dem Burkhardt. Und es ist also ein idealisierter Verlauf, ein idealisiertes Verlaufsmuster aufgrund aller Nachwahljahre seit 1897 in Amerika. Mhm. Und wir sehen dann eben, dass im Schnitt all dieser Jahre...
Also hier unten muss man noch sagen, ist der Monat, Januar, Februar,
genau. Also ein Jahr.
Heute würde wieder ein neues Jahr anfangen.
Und es geht dieser Kursrückgang, den wir heute an der Marke erlebt haben, das ist
der hier. Also, in dem Genormten seit 1897 keine Überraschung. Das heißt, wir werden dann wieder runtergehen.
Das war gerade ein Witz.
Das habe ich verstanden. Aber hier, die Norm sagt, über den langen Zeitraum gesprochen, dass wir zu Mitte Februar runtergehen und dann wird es nochmal kleine Ausstiege.
Einen stabilen bis folglichen Januar-Effekt.
Ganz genau, aber wir werden dann im August unser Peak haben, gehen dann zum Herbst nochmal runter und dann zum Winter tatsächlich wieder hoch. Was ist das hier? Der Index ist hier tatsächlich...
Einfach auf 100 gesetzt. Dann einfach auf prozentual hier als Basis. Zwei Dinge, die interessant sind. Wir kennen das alles, Sally May und Go Away. Ne? Don't forget to buy back in September oder November, glaube ich, heißt es sogar. Mit dem November passt ganz gut. Interessant ist, dass wohl scheinbar in den Nachwahljahren, anders wie es im normalen Verlauf ist, wo der Mai im Prinzip irgendwo so diesen Eintritt in die Sommerpause macht und damit die Märkte zur Ruhe kommen, in den Nachwahljahren da nochmal richtig Musik spielt. Also ein idealisiertes Bild, theoretisch sich ergebend, das muss jetzt nicht so in diesem Jahr sein, soll einfach nur noch mal eine Idee geben, wie denn dann im Schnitt der vielen Jahre, die jetzt hinter uns liegen, das sich so gewesen ist.
Nehme ich mir jetzt also einen kleinen Schluck aus der Portfoliopulle und sage in der zweiten Februarwoche, ich kaufe US-Aktien und verkloppe die dann wieder im September. Wäre das klug?
Also mit der Grafik hier wäre das klug.
aber leider können wir das aktuelle Jahr nicht so einfach
sagen. Also den Honig, den ich daraus saugen würde, wäre eventuell mal genau den Markt zu beobachten, was so im April, Mai ist. Ich meine, dieses Verlaufsmuster passt ganz gut auch zu anderen Jahren. Aber dieser April-Mai-Abknick, den wir auch letztes Jahr kann man auch nicht erinnern, aber in den Jahren davor gesehen haben, scheint in Nachwahljahren nicht unbedingt zu sein. Also das, was ich jetzt daraus entnehme aus der Grafik, ist, dass diese Sommermonate durchaus auch nochmal interessant sein könnten, aus dieser statistischen Blickwinkel heraus, wobei wir wohl wissen, erstmal die weitere Entwicklung auf uns zukommen lassen müssen. Aber zumindest mal fand es interessant, dass dieses Verlaufsmuster anders ist wie das normale Verlaufsmuster, was eben nicht den Nachwahljahren entspricht.
Gut, dann machen wir auch hier die Tür zu, durchschnittlicher Verlauf des Nachwahljahres seit 1897, was es nicht alles gibt. Du hast eine Zusammenfassung und eine Strategie. Also was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Wir haben über Inflation gesprochen, wir haben über die Geldmenge gesprochen, wir haben darüber gesprochen, über die Bewertungssituation von Staatsanleihen, wo du sagst, maximales Risiko, minimale Rendite, gibt es also quasi nicht, verkehrte Welt. Was fassen wir jetzt mal die großen Dinge zusammen? Du hast hier vier Punkte, Spiegelstriche bei Strategie und 1, 2, 3, 4, 5, 2 zusammenfassen.
Das Wichtigste, es darf nichts im Sinne dessen passieren, dass eben das bisherige sich ergebende Bild, wir haben Impfstoffe, wir können sie einsetzen und die Impfstoffe wirken. So an dieser Kausalkette darf sich nichts ändern. Das ist wichtig.
Deswegen ist die Mutation aus Brasilien bei dir mit 3 Fragezeichen versehen. Das heißt Unsicherheit.
Ja, das ist die einzige Information, die wir jetzt haben. 3 Fragezeichen statt 1.
Mögen wir nicht. Also okay, das verstehe ich.
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, also alles, was da in diese Richtung einen Abstrich erfordern würde, muss man ganz, ganz eng beobachten und eventuell reagieren sofort.
Gut. Zweitens, Asset-Inflation wegen massiver Liquiditätsbereitstellung
der Zentralbanken.
Alles steht auf Grün.
Alles steht auf Grün.
Okay, ist passiert jetzt, haben wir gesagt, Konjunkturpakete wirken mit Beginn 2021.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt nicht umsonst, das, was da jetzt passiert. Du denkst schon, dass das Wirkung entfachen
wird. Ja. Also, was ich eben schon, es kommt alles zusammen. Wir haben die eh schon extreme Geldmengenausweitung, wir haben die großen, gigantischen Konjunkturpakete. Vor ein paar Jahren sagt dir der Begriff Helikoptergeld etwas?
Ich kenne nur Helikoptereltern.
Ja, Helikoptereltern, nein. Das war Ben Bernanke, das ist jetzt vor vier, also der viertletzte FED-Präsident. Der hatte dann irgendwann mal gesagt, allerdings ist nicht zu seiner FED-Zeit, sondern davor, bei irgendwelchen Vortrag bei Studenten und sowas, dass er notfalls, wenn denn dann er einmal bei der FED wäre, er notfalls das Geld aus dem Helikopter rausschmeißen würde. Da kommt der Begriff Helikoptergeld hervor. Aber wir erleben das. Wir haben Helikoptergeld. Was in Amerika passiert, klar, jetzt haben wir natürlich nicht dieses Sozial, wir haben keine Arbeitslosenhilfe, so wie wir das jetzt hier haben, aber wir erleben da Helikoptergeld. Und wenn wir hier Kurzarbeit haben, ist das ja auch nur eine Form von Helikoptergeld. Also wir erleben eine wahnsinnige Liquiditätsbereitstellung seitens der Zentralbanken und Programme. Und das kommt alles jetzt in diesem Jahr zusammen. Und wenn denn dann dieser Pfropfen kommt, dass wir eben doch mit Herdenimmunität im Mai oder Juni rechnen können, dann, hey Mann, da geht's zur Sache. Gut, und das exportieren die Märkte seit jetzt ein paar Wochen und Monaten. Damit überstehen die Märkte auch alle Diskussionen um nochmal erneute Zahlen, Neuinfektionen, Anzahl der Gestorbenen etc. Mhm. Dann kommen die Märkte alles mit drüber weg. Mhm. Und deswegen hier oben, das ist das A und O. Wenn wir da einen Abschnitt machen müssen, bricht dieses Kartenhaus in sich zusammen. Okay. Solange das nicht der Fall ist, geht alles auf volle Grün.
Tiefe Zinsen trotz anziehender Inflation und die Staatsdefizite, die wir jetzt haben, die auch historisch sind, machen die Zentralbank handlungsunfähig. Das hattest du gerade gesagt, aber wir brauchen nicht nochmal sagen. Abbau des Bewertungsabschlags von europäischen Aktien versus USA, das hattest du auch gesagt. Europa hat die Renaissance, so ist diese Ausgabe von Pfeffer und Salz, den Börsentalk ja auch überschrieben. Das heißt, Europa, Aktien, Gold, das war deine Reihenfolge, um mal bei den Anlegern zu bleiben. Strategien. Keine Staatsanleihen, du hast es gerade erklärt, also minimale Rendite bei maximalem Risiko, weil die komplett überbewertet sind. Unternehmensanleihen, Aktien und inflationsgeschützte Anleihen. Was ist das?
Inflationsgeschützte Anleihen? Anleihen, die ihre Rendite oder ihre Rückzahlung auch inflationsneutral haben. Das heißt, wenn wir anziehende Inflation hätten und bekommen würden, würden die sozusagen diesen Effekt egalisieren.
Gut.
Mhm. Okay. Aber ein sehr komplexes Thema, komplexe Produkte.
Muss man sich nichts für, also musste man Profis dran machen. Ist ja sowieso immer die Regel, nichts traden, was man nicht versteht. Mein Bitcoin-Portfolio lasse ich mal außen vor. Physisch hinterlegte Edelmetalle als Schutz vor einer Systemkrise, Geldsystem und einer Reflationierung. Gold heißt das, okay?
Ja, also zum Beispiel Xetra-Gold. Ist physisch hinterlegt. In der Deutschen Bank ist etwas Ähnliches, ja.
Aktienstrategisch übergewichtet, Europa über USA, du sagtest es, Europa, und Value über Growth und Zyklika über Non-Zyklik. Das heißt, erklär das.
Also keine einzelnen Titel, also Zyklika sind zum Beispiel Chemieunternehmen.
Pharmaunternehmen.
Weniger zyklisch, die wie hoch der Pharmaanteil ist, aber Zyklika über Non-Zyklik, ja. Autos.
Augenmerk auf Corona-Verlierer, sag da nochmal was, was heißt das?
Ja,
Automobilindustrie, also die jetzt im Wandel sind? Oder,
ja, weniger, also damit meine ich weniger die Automobilindustrie, das ist ja irgend so eine
Reisebranche oder?
Reisebranche, so Unternehmen, Booking Holding, TUI.
Und du meinst das Augenmerk, weil du sagst, das wird auch da wieder wirken und auch wenn das oben stimmt, dass da keine Einbrüche kommen, wird das wieder ansteigen. Also die sind jetzt im Keller, also Reiseveranstalter.
Haben zwar schon reagiert mit dem November, wo klar war, die Impfstoffe kommen, da haben wir da schon Sprünge gesehen.
Aber ist natürlich.
Dann ist hier ein bisschen Ruhe eingekehrt.
Geht noch was, meinst du?
Ja, okay, gut. Auf jeden Fall. Also, ob das jetzt hier die Flugzeughersteller sind, ob das jetzt hier die Turbinen, also MTU als Beispiel, oder? Also, diese Werte, besonderer Fokus, besonderes Augenmerk, das können Sie
sich die angucken, die jetzt nicht gut dastehen, die aber Potenzial haben, wenn die Dinge wieder normalisiert sind, dass da wieder Potenzial nach oben ist.
Ja.
Okay.
Ja.
Markus, ich danke dir für deinen Besuch heute und für diese erhellenden Worte zum Aktien- und Börsenmarkt. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns in den nächsten 1-2 Wochen wieder hier.
Machen wir.
Alles klar. Danke dir.
Alles klar. Danke dir.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.